Ja, viele Leute haben es sich gewünscht, viele Leute haben sich gefragt, wann moderiert TM endlich mal wieder mehr Folgen? Heute ist es soweit zur FAQ-Folge. Wir werden eure Fragen beantworten und dafür habe ich den Mann an meiner Seite, der sagt, er kann besser durch Amsterdam navigieren als ich, heute mit RB. Diese Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr
Super.
spannend, sie wird chaotisch und sie wird auf jeden Fall
Legendär, genau.
Der Politikgeflüster Podcast.
Ja, was gibt es Schöneres, als mit Sarah Wagenknecht zu starten? Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Politikgeflüster Podcasts. Einer Welt der Podcasts, bei denen es jede Menge und eine große Auswahl gibt, kommt ein weiterer dazu, der einen anderen Ansatz verfolgt, würde ich vielleicht sagen. Denn das ist ein Podcast, der produziert wird von einer Schule, dem Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder. Und wir haben die Idee gehabt, einen anderen Blick zu ergänzen. Denn wenn man sich sonst Podcasts anhört, ist der immer sehr akademisch, sehr speziell, sehr subjektiv. Wir sind auch subjektiv, aber wir gucken aus Schülerperspektive dazu. Idee ist, dass die Oberstufenkurse des Ernst-Haeckel-Gymnasiums ihre zwei Themen, die in diesem Monat sie in aktueller Politik besonders beschäftigt haben, darstellen und diskutieren.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Und dann findet ihr noch einen zweiten Link, es war ein bisschen verwirrend, aber ich habe ihn extra gekennzeichnet, in den Shownotes mit einem kleinen Aufruf. Denn wir haben uns überlegt, wie wäre es denn nach jetzt fast 5 Jahren Podcast, wenn wir mal in so ein kleines FAQ gehen. Also wir fragen euch quasi, welche Fragen hättet ihr an uns? Welche Fragen würdet ihr uns quasi stellen? Was interessiert euch? Worüber sollen wir mal sprechen? Und wir werden dann, so ist jedenfalls die Planung, irgendwann Anfang des nächsten Jahres, vermutlich erst nach der Bundestagswahl, irgendwie mal so eine kurze Spezialfolge aufnehmen. Natürlich hinter der Paywall, wenn ich mal bezahlen muss. Nein, natürlich nicht. Irgendwie so ein bisschen so ein kleines Entgegenkommen, um mal damit umzugehen.
So, TM, jetzt müsstest du. Ja, ich bin
Top.
bereit. Ich würde einfach mal reinstarten. Wir haben so einen kleinen Cold Opener vorbereitet. Und der ist für jeden und jede von uns spezifisch. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die heutige Folge zu sehen, denn es geht diesmal mehr um den Podcast an sich und um uns. Und ich glaube, ich würde die Frage als erstes an Sie richten, Herrn Kabisch. Wie haben Sie zu diesem Podcast gefunden? Wie ist es zustande gekommen, dass Sie diesen Podcast ins Leben gerufen haben?
Uiuiui, dass ich anfangen muss. Ich könnte verweisen, es gibt einen Besuch von mir oder eine Aufnahme von mir in einem Podcast von einem Kollegen. Da spreche ich eine längere Zeit darüber, aber Kurzfassung ist quasi, dass ich irgendwann mal so vor mittlerweile ja schon vor 7, 8 Jahren in die Welt der Podcasts gekommen bin, tatsächlich über Sport, also über einen Rasenfunk, einen Fußball-Podcast. Und dann immer festgestellt habe, Mensch, das ist echt ein cooles Format. Bin irgendwann auf dem Aufwachen-Podcast gestoßen, damit auf Hans irgendwie auch. Und dann gedacht, Mensch, das könnte man irgendwie mal übernehmen, weil mein Gedanke war immer, wie schafft man denn das, was so vielleicht im Unterricht diskutiert wird, in die Öffentlichkeit zu bringen? Ich habe das erst über Blogs probiert, weil ja Blogs mal super in waren. Aber mit Blogs, ach, reicht man ehrlich gesagt kaum jemand, es sei denn, man schafft das irgendwie anders zu bauen. Und ja, und dann kam die Überlegung, ja, probier es doch mal bei dieses Format und starte das einfach mal. Und tatsächlich, wie es gerade im Intro zu hören war, aus der allerersten Folge in grausamer Mikrofonqualität, ist es tatsächlich so gewesen, dass die Überlegung war, ja, wir machen das mal so mit zwei Themen, die uns interessieren, die irgendwie aus den aktuellen Politiken kommen, des Unterrichts. Und ja, der Plan hat genau 3 Folgen gehalten und dann war er hinfällig, weil man gemerkt hat, es braucht irgendwie mehr. Aber so war quasi die Idee gewesen, einfach mal zu probieren und einfach mal zu starten. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon ja über 4 Jahre her. So, wahnsinnig lange Zeit irgendwie. Das war mein Statement.
Dann vielleicht, um mal an die Veteranen dieses Podcasts von der Schülerseite aus ranzugehen. Ehren, wie hast du zu diesem wundervollen Podcast gefunden? Du bist ja, wenn ich mich recht erinnere, Teil der Gründergeneration.
Ich bin Teil der Gründergeneration. Tatsächlich war es so, dass Herr Kabisch in den Unterricht gekommen hat. Und ich habe mich natürlich super gefreut, weil Politikunterricht bei Herrn Kabisch war der Lichtblick in der Abi-Zeit und auch in der ganzen Oberstufenzeit. Und er kam mit so einer Datenschutz Form, weil wir ja noch keine 18 waren, die dann unsere Eltern unterschreiben sollten, falls wir teilnehmen wollen, dass wir quasi Teil davon sein dürfen. Und ich habe meine liebe Freundin Aha angeguckt und sie hat mich angeguckt und wir haben uns gedacht, ja, das machen wir. Habe ja auch dann die wunderschöne Pandemie und ja, man hatte dann halt was zu tun. Man konnte sich mit was beschäftigen und hat natürlich auch Mitarbeitspunkte gesammelt. ja, und da ich mich sehr dafür einsetze, an der Demokratie zu partizipieren und einfach die Idee so toll fand, habe ich mir gedacht, das wird doch bestimmt cool. Und dann war ich erstmal ein bisschen eingeschüchtert in den ersten Folgen von anderen Personen, die sehr, sehr lange gute Redebeiträge hatten. Und irgendwann bin ich so ein bisschen aus mir rausgekommen. Und dann haben wir irgendwann Feedback bekommen das erste Mal. Und die Leute haben sich sehr gefreut, dass ich so eine eher persönliche Ebene mit reinbringe, im Gegensatz zu Personen, die eher so sachlich faktenbasierte Sachen mit reinbringen. Also, dass ich so einen guten Ausgleich gegeben habe und das hat mir relativ viel Selbstbewusstsein gegeben. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, ey, dann bleibe ich doch dabei und mache vielleicht nicht immer die besten Faktenargumente, aber kann mit meiner persönlichen Einschätzung auch etwas dazu beitragen. Und deswegen bin ich noch hier.
Vielen, vielen Dank. Jetzt möchte ich auch die Meinung eines sehr erfahrenen Podcasters hören. Jemand, der hier auch, sage ich mal, die Weisheitskomponente mit reinbringt, der schon sehr, sehr lange dabei ist und der sich einfach ob seines Lebensweges sehr, sehr gut auskennt. JV, erzähl uns doch mal, wie hast du zu diesem Podcast gefunden?
Also erstmal danke ich dir, TM, sehr für diese schöne Einleitung. Ob die jetzt so treffend ist, da kann man ja drüber diskutieren. Naja, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich diesen Podcast schon sehr lange gehört habe. Also noch lange bevor ich quasi selber angefangen habe, beim Podcast mitzumachen, habe ich eigentlich wirklich so gut wie jede Folge des Podcasts gehört, vor allem auch in der Corona-Zeit, weil ich das damals auch schon immer sehr interessant fand, auch von der Themenwahl her. Waren halt vor allem immer Themen, über die man ja, mit denen ich mich sonst jetzt persönlich vielleicht nicht so viel beschäftigt habe. Und insgesamt ist es bei mir einfach so, dass mich politische Themen generell eigentlich schon lange Zeit sehr stark interessieren und vor allem auch die Diskussion und der Austausch eben über politische Themen, die ja in der heutigen Zeit relevant sind. Und irgendwann war es dann einfach so, das ist relativ unspektakulär, glaube ich, ehrlich gesagt, dass Herr Kabisch dann Ende der 9. Klasse müsste das, glaube ich, gewesen sein. Also als ich quasi Ende der 9. Klasse war, hat mir Herr Kabisch dann das Angebot unterbreitet, dass ich hier auch Teil des Teams werden könnte beim Politikgeflüster-Podcast. Und dann dachte ich mir natürlich, ja, warum nicht? Weil ich einfach diesen lebendigen Austausch von Argumenten, von Meinungen, den habe ich sowieso immer schon sehr gemocht und das äußert sich auch dadurch, dass ich auch bei Jugend debattiert beispielsweise mehrmals mitgemacht habe. Also genau, das ist einfach von mir ja seit langem schon so eine eine Leidenschaft, würde ich sagen. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut und dann habe ich mir auch direkt gedacht, dass das mit dem Podcast auf jeden Fall gut passen würde. Ja, das ist so, wie ich dahin gekommen bin.
Ich glaube, du musst noch dazu erzählen, JV, dass du schon in der, glaube ich, 7. Klasse oder selbst 6. Klasse der Einzige war, der immer alle Fragen zur aktuellen Politik kannte. Selbst wenn es irgendwelche kranken Namen waren, von irgendwelchen Generalsekretären,
die kein anderer
kannte. Du kanntest
ja, das war schon. So Personen konnte ich mir da relativ gut merken. Ja, ja, das stimmt schon. Und ja. Natürlich ist es auch der Unterricht von Ihnen, Herr Kabisch, der da sehr viel mit reingespielt hat, positiv. Der unglaublich tolle Unterricht, den ich jetzt leider nicht mehr erleben kann in der Oberstufe. Weil der Leistungskurs ja an eine andere, auch sehr nette Lehrerin gegangen ist. Aber dennoch konnte ich die Zeit sehr schätzen und habe daraus sehr viel mitgenommen.
Dann vielleicht auch etwas, was mich schon seit langer Zeit, eigentlich seitdem ich in diesem Podcast wirklich mich auch gefragt habe, Hans, wie ist es gekommen, dass du Teil dieses wunderschönen Ensembles gekommen bist? Und ich glaube, ich kann auch für mich und TM sprechen, die Anmoderation, die JV genossen hat, geht natürlich dir natürlich auch.
Ja, das habe ich durchaus so wahrgenommen. Wie bin ich dazu gekommen? Die Engländer nennen sowas Lucky Accident, also ein Unfall, der positive Folgen hatte. Ich wurde einfach gefragt von Pierre Kabisch. Der fand immer, glaube ich, ganz gut, was da im Zusammenhang mit Thilo Jung passierte. Und dann gab es mal die Anfrage, ob Thilo und vielleicht noch jemand mal bei einem bei euch an der Schule bei einer Live-Diskussion, weiß nicht, was für ein Tag der offenen Tür oder so das war, da erscheinen würden. Und da haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Und dann sagt er, hast du nicht mehr Lust, bei dem Podcast da mitzumachen? Und da hatte ich natürlich sofort Lust, weil auf der einen Seite hat das viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich bin ja über die Hochschulpolitik zum Journalismus gekommen und Hochschulpolitik damals war eben ganz viel öffentliches Reden. Das waren Veranstaltungen, das waren Diskussionen, da war ich immer mit dabei. Und anschließend, bevor ich dann irgendwann mal zum Fernsehen gegangen bin, habe ich lange Jahre Radio gemacht. Und Radio ist eben auch öffentliches Reden. Und das hat mir immer Spaß gemacht, immer gefallen. Und in gewisser Weise, finde ich, ist Podcast eine Form von selbstgemachten Radio, was die Qualitäten eines guten Radioprogramms hat. Ich finde, jeder, der sich da reinbegibt als Akteur, hat auch was davon. Das habe ich so. Ich bin ja jetzt auch in gewisser Weise ein bisschen fast mit Gründergeneration bei verschiedenen Menschen, die da bei gewesen sind, in unterschiedlicher Weise miterlebt, wo ich dann, guck mal, vielleicht hätte sie oder er das und das so nicht gemacht, wenn die nicht sich häufiger in diesem Podcast getummelt hätten. Das müsstet ihr aber, wäre eigentlich eine Frage von mich dann irgendwann an euch. Was habt ihr eigentlich davon, außer anonymem Ruhm, der mit euren Initialen verbunden ist? Aber mir macht das Spaß. Ich sehe das als eine logische Fortführung dessen, was ich mein Leben lang gemacht habe.
Ja, dann bleiben, glaube ich, nur noch RB und ich, die einen Beitrag dazu leisten können. Ich kann für mich selbst sprechen. Ich kann sagen, ich bin zu diesem Podcast gekommen dank RB. Natürlich habe ich auch meine absolute Lieblingslehrkraft, Herrn Kabisch, sehr, sehr vermisst, der mich schon lange nicht mehr unterrichtet hatte. Und Ferne, diese Distanz musste ich dann irgendwann einfach überbrücken und zu diesem Podcast dazustoßen. Aber vor allem war es mein Vorbild RB natürlich, dem ich da gefolgt bin, der mich gelehrt hat, mein politisches Interesse im Sinne der Allgemeinheit zu nutzen und euch die Ohren wund zu reden. Und so bin ich hier gelandet. Und wie die alteingesessenen Hörer und Hörerinnen wissen, ist ja RB schon etwas länger da als ich. Aber ich glaube, er kann euch selbst erzählen, wie er hergekommen ist.
Also erstmal möchte ich nur mal kurz anmerken, mir tut Herr Kabisch wirklich sehr leid, weil ich kann mir nicht vorstellen, oder ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn irgendjemand von größerer Macht im schulischen Sinne, dass sie hören könnte, könnte man fast schon in die Richtung von Bestechung gehen, beziehungsweise dass Herr Kabisch ja seine Lieblingsschüler um sich herumschart und dann automatisch bessere Punkte oder so vergibt, was mir des Öfteren auch tatsächlich schon vorgeworfen wurde, aber gut. Ich muss sagen, bei mir ist es auch relativ ähnlich gewesen zu JV vor allen Dingen. Also ich hatte natürlich nicht eine schillernde Vorbildperson wie TM, die das schon lange betrieben hat. Aber ich fand es auch wirklich immer sehr interessant. Ich wollte auch über politische Themen mich unterhalten. Ich hatte das Gefühl, dass ich so in meiner Klasse jetzt nicht unbedingt Leute gefunden hatte, mit denen ich darüber reden konnte. Und deswegen fand ich, dass das hier eine schöne Anlaufstelle war. Und deswegen habe ich mich dann vor gut rund 2,5 Jahren dazu entschieden, hier teilzunehmen. Und ich würde auch sagen, dass es eine gute Entscheidung war.
Dann würde ich gleich zu einer sehr, sehr oft gestellten Frage übergehen, weil es sich so gut anbietet. Und die haben wir tatsächlich mehrfach bekommen. Ich würde sie einfach mal euch vorlesen. Und die ist: Wie bereitet ihr euch inhaltlich auf die Folgen vor? Welche Quellen nutzt ihr? Grüße zurück an Svea nach NRW. Ich glaube, das ist eine Frage, die kann jeder und jede von uns individuell beantworten. Und ich habe gerade eben schon von Hans gehört. Er liest zumindest nicht das Vorbereitungsdokument. Wie bereitet sich denn Hans auf unsere Folgen vor?
Ja, ich bin vielleicht da ein bisschen in einer Sondersituation. Viele der Themen, die ihr hier verhandelt oder die von euch vorgeschlagen werden, die spielen ja auch in meinem sonstigen journalistischen Leben, das ja nach wie vor gibt, eine Rolle. Da bin ich einfach sozusagen in der Materie, bei vielen Sachen bin ich drin. Und so ein fortgeschrittenes Lebensalter, wie ich es nur habe, ja, das bedeutet auch, dass manche Themen kennt man dann auch in ihrer historischen Entwicklung, in ihrer historischen Dimension. Ein Stück weit bin ich bei politischen Prozessen in diesem Land einfach auch Zeitzeuge gewesen oder auch Teilnehmer. Das muss ich mir dann nicht unbedingt nochmal nachlesen, sondern da muss ich höchstens nachdenken, wie war das denn eigentlich? Vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar mit, sagen wir mal, einem Taxifahrer, ein 60-jähriger Taxifahrer, der seit 40 Jahren in seiner Stadt unterwegs ist. Der braucht auch für Nebenstraßen kein Navi mehr. Der weiß einfach, wo die sind und kann sich da relativ leicht orientieren. Das ist ein gewisser Vorteil. Also ich schöpfe da aus paralleler journalistischer Arbeit und auch aus Erfahrung. Aber man darf deswegen nicht denken, man weiß dann auch alles, was aktuell da ist. Das bedeutet, ich bereite dann schon, wenn ich ein aktuelles Thema weiß, dann überlege ich mir vorher, was an diesem Thema ist eigentlich interessant? Was macht es interessant? Was sollte man über dieses Thema wissen? Und dann gehe ich nochmal in Lektüre rein. Früher waren das überwiegend Bücher. Mittlerweile schon klar, dann wird viel im Netz gelesen, geguckt, gehört. Ich bin aber nach wie vor ein Lesemensch. Und ich spreche auch vorher mit Menschen, von denen ich weiß oder vermute, dass sie von dem jeweiligen Thema erheblich mehr Ahnung haben als ich. Also da bin ich einfach, da bin ich ein brutaler Parasit und schäme mich nicht, die auszusaugen, weil es dient ja einer guten Sache.
Vielleicht komplett konträr zu diesem wirklich sehr guten Ansatz, wie man an Informationsbeschaffung rangehen sollte. Für mich läuft es meistens so, ich gucke 5 Minuten, beziehungsweise während wir gerade in die Aufnahmen reingehen, gucke ich meistens in die Vorbereitungsdokumente rein und probiere mich daran zu erreichern. Und meistens ist es dann auch so, dass entweder ist es glücklicherweise schon im Unterricht irgendwann mal rangekommen und davon könnte man profitieren. Mir fällt gerade auf, dass ich Herr Kabisch wahrscheinlich sehr enttäusche gerade mit meinen Aussagen, aber der sollte mich gut genug kennen, als dass er so naiv wäre, dass ich mich wirklich gut darauf vorbereite. Und dahingehend muss man natürlich sagen, ich finde, dieser Podcast ist wirklich super erreichernd, eben auch für mich, damit ich mehr weiß über gewisse Themen. Ansonsten ist es halt so das Allgemeine, was man eben mitmacht, der allgemeine, ja, konventionelle Datenfluss, sei es eben Tagesschau oder andere, ja, Newsformate, von denen ich Sachen lese, aber ansonsten konkrete Vorbereitung, Schande auf mein Haupt, betreibe ich jetzt nicht unbedingt so doll.
Ich glaube, man merkt ein bisschen, dass man erwachsener wird, wenn man so eine Sachen hört und sich denkt, boah, ja, so habe ich das eigentlich auch am Anfang gemacht. Aber mittlerweile habe ich doch so ein bisschen das Bedürfnis, mir vorher so ein paar Sachen anzugucken. Oder vielleicht habe ich auch einfach die Zeit. Vielleicht habe ich auch einfach die Zeit. Ich versuche immer, mir vorher zu überlegen, was so meine Gedanken sind zu den Themen. Und dann fact-checke ich das quasi. Also habe ich vielleicht das gestern in der Tagesschau gehört, aber habe mir die Zahlen nicht richtig gemerkt. Aber ich weiß ungefähr, worum es thematisch geht. Und dann versuche ich mir das immer so ein bisschen rauszulegen vor den Aufnahmen. Zumindest war das jetzt bei den letzten Aufnahmen, bei denen ich dabei war, so. Ich war jetzt auch öfters mal nicht da. Genau, ansonsten finde ich auch das Dokument ziemlich hilfreich, vor allem was so den Frageteil auch angeht. Also wir sind ja auch immer im Interview. Genau, aber irgendwie, vor allem wenn es um Zahlen geht, die ja auch mit denen manchmal so um sich geworfen wird, gebe ich es dann doch gerne auch während der Aufnahme, aber auch vor der Aufnahme schon mal bei Google ein und versuche, das auch mitzunehmen dann nach dem Podcast.
Vielleicht, um mal alle zu erhellen, dieses komische Dokument, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist, also im Prinzip in der Umsetzung ist es so, dass es für jede Folge ein Vorbereitungsdokument gibt, was eigentlich so 7 Tage vorher online steht, in einem bestimmten Format, in einer Gruppe, in der wir kommunizieren, sodass jeder darin kommentieren und ergänzen könnte. Ich glaube, die einzige Ergänzung, die jemals mal gemacht hatte, war früher mal JS, die hat ein paar Mal ergänzt und aha, dann hat noch niemand jemand was in mein Dokument ergänzt, was eigentlich nicht der Gedanke ist. Wenn ich das übersehen habe, tut es mir leid. Und da steht quasi eine grobe Struktur drin, so erstmal als Orientierung. Und ich mache es dann tatsächlich so, dass ich einen Tag vorher meistens nochmal das für mich anpasse und aktualisiere. Und je nach Thema wird das auch richtig lang. Also bei der vorletzten Folge zum Beispiel, also dem Gespräch über den Koalitionsvertrag, da ist das Ding nochmal 10 Seiten lang geworden, wenn da ganz viele Belege und Verweise drin sind und so. So, das ist dann quasi meins, aber ich glaube, das ist teilweise auch, sorry, TM, dass du schon 2,5 Mal auch was eingetragen hast, das tut mir leid. Aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen meiner Aufgabe geschuldet, so ein bisschen diese, in der Moderationsrolle muss man immer einen kleinen Überblick wahren, vielleicht deshalb, weiß ich nicht. Und dann noch, glaube ich, muss man aber davon nicht vergessen, die Frage war jetzt sehr allgemein gestellt, aber ich verweise sehr gerne an der Stelle auch nochmal auf unsere Feminismus-Folge, die ist schon fast über ein Jahr alt, glaube ich, 1,5 Jahre alt, weiß ich gar nicht, wie alt die ist, alt auf alle Fälle. Ich glaube, bei der Folge hat man gesehen, dass man sich auch im Detail sehr gut vorbereiten kann, dass das auch funktioniert. Und genau das ist, glaube ich, dieser Mix aus beidem macht es gerade interessant. Wenn man dann noch einen Gast dabei oder Gästin dabei hat oder mehrere, die miteinander irgendwie zusammenwirken, ich glaube, das ist dann so ein bisschen der Weg schlechthin.
Ja, was meine Vorbereitung angeht, ist es eigentlich auch ziemlich, die Antwort wird jetzt vielleicht auch ein bisschen enttäuschen, aber tatsächlich auch gar nicht so ausführlich, wie die Vorbereitung ausfällt. Und zwar mache ich es auch in den meisten Fällen zumindest so, dass ich mir so eine halbe Stunde, bevor die Podcast-Aufnahme losgeht, so das Vorbereitungsdokument anschaue. Manchmal gucke ich es mir auch am Tag irgendwie vorher schon mal an, wenn ich zwischendurch mal Zeit habe, aber so ausführlich, gucke ich es mir dann erst eine halbe Stunde vorher an. Und dann ist es so, dass ich tatsächlich, dass es sehr themenspezifisch ist, worauf ich mich wie viel vorbereite. Also es kommt sehr stark darauf an, um welches Thema es dann geht im Podcast. Bei manchen Themen, wie beispielsweise jetzt, was mir spontan einfallen würde, irgendwelche außenpolitischen Themen, da kann ich meistens relativ viel aus dem Kopf mir irgendwie ziehen und muss gar nicht so viel noch mehr nachrecherchieren. Aber dafür ist es dann bei anderen Themen, wie jetzt beispielsweise, wenn es irgendwie um Wirtschaft geht, was ja auch schon ein paar Mal der Fall war, dann muss ich wiederum schon ein bisschen was, da brauche ich schon ein paar Hintergrundinfos, ein bisschen Recherche und ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr Background. Und bei solchen Themen gucke ich mir dann auch vorher einfach nochmal, meistens auf Tagesschau oder anderen gängigen Nachrichtenseiten, dann so ein paar Statistiken, aktuelle Daten etc. an. Aber ansonsten ist die Vorbereitung tatsächlich gar nicht so umfassend. Also ist tatsächlich eher knapp.
Ja, ich glaube, es hat viel mit intrinsischer Motivation zu tun, sich mit dem politischen Geschehen zu beschäftigen. Ich glaube, dass viele Leute von diesen ganzen negativen Nachrichtenbergen überfordert werden oder gar keine Motivation mehr haben, sich davon abkehren und kein Interesse daran haben. Wenn ich mich selbst mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es vermutlich Neugierde. Deswegen ist das für mich kein Problem. Und so sieht meine Vorbereitung meist auch aus, dass ich einfach durch die Medienwelt drifte und alles aufsauge, was es mir so zu bieten hat. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das schlechter. Also als wir Vorratsdatenspeicherung die Folge hatten, das war halt ein Thema. Also da habe ich dann auch ein Video zu geguckt, also in der Vorbereitung. Und das hat mir was geholfen, aber trotzdem kannte ich mich jetzt nicht gerade aus und dann kann ich natürlich auch weniger sagen, wenn das so Nischenthemen sind. Aber gerade wenn es um außenpolitische Themen geht oder Themen, die uns selbst betreffen, denke ich, ist man, wenn man dieses Bewusstsein dafür hegt und wenn man auch Interesse daran hat, dann ist man da schon schneller gut informiert, wenn man einfach zugreift auf das, was einem zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass da auch zugehört, sich mit Menschen auszutauschen und viel eben verschiedene Nachrichtenquellen zu konsumieren. Also das fängt bei normalen Sachen wie Tagesschau an, aber das geht auch über Online-Artikel, die ich lese, über verschiedene Quellen, teilweise auch englischsprachige Quellen. Aber meistens eher interessengebunden und nicht an das gebunden, was wir tatsächlich in der Folge machen. Und ich würde damit gleich übergehen zu einer anderen Frage, die gestellt wurde, und die ist, wie wir eigentlich unsere Folgen aufnehmen. Also wie läuft das ab? Wie sieht die Planung aus? Wer macht da konkret was? Das hat ja Herr Kabisch gerade schon so ein bisschen angeschnitten und vielleicht kann er das nochmal genauer ausführen.
Warum immer ich? Ihr seid auch dabei. Also vielleicht Kurzfassung, im Prinzip ist es so, dass wir versuchen, welche Überraschungen vorzustrukturieren, zu überlegen, wann kann man was aufnehmen. Anfangs sind wir mal, oder bin ich mal mit dem Irrtum gestartet, man plant von Monat zu Monat, das funktioniert aber irgendwie nicht. Man muss lange vorausplanen, das heißt, es gibt irgendwie regelmäßig Redaktionskonferenzen, wo man zumindest mal drüber spricht und dann vorausplant. Und dann quasi setzt man Themen. Es kann natürlich immer mal sein, dass diese Themen nochmal geändert werden müssen oder aktualisiert werden müssen, je nachdem. Aber ich glaube, ihr merkt schon immer bei der Vorausschau auf Themen, dass so, sagen wir, das halbe Jahr vorher ist so in etwa so ein bisschen strukturiert zumindest. Ist ja auch wichtig, dass man Termine hat. Dann werden Termine quasi gesetzt. Die Gästegewinnung beginnt dann quasi. Das liegt ja fast ausschließlich, also bei der Polen-Folge jetzt letztens, da hat es AHA gemacht, aber sonst liegt es ja leider fast immer in meiner Hand, das zu akquirieren. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Vorlauf. Und dann wird ein Termin festgelegt quasi. Der wird kommuniziert in unserem System hier quasi, in dem wir miteinander kommunizieren können. Ich halte es mal so ganz vage. Und dann quasi wird dieses besagte Vorbereitungsdokument verschickt. Die ganze Vorbereitung mache ich dann quasi, also Gästeinladung, die ganzen Informationen, die Gäste weiterleiten, bla bla bla. Und dann quasi treffen wir uns zu einer bestimmten Uhrzeit hier, meist abends logischerweise, und gehen in diese gemeinsame Aufnahme rein, quasi ein Videokonferenz-Tool. Und ist halt eine ganz klassische Videokonferenz, wie man sich das halt vorstellen kann. Tatsächlich, also viele andere Podcasts arbeiten ja mittlerweile mit ein paar anderen Tools, um das zu machen. Das ist immer so ein bisschen noch eine Kostenfrage. Deshalb machen wir es noch ganz klassisch über ein bestimmtes Videokonferenz-Tool, was noch eine ganz okaye Audioqualität hat. Das ist ja immer so das Wichtigste beim Podcast, dass es sich einigermaßen anhört. Ja, und dann sind wir dann da in der Aufnahme drin, folgen unserem Skript oder auch nicht. Nebenbei ist die Chat-Funktion viel genutzt, würde ich sagen. Mittlerweile haben wir auch festgestellt, dass die Gäste, die wir einladen, als Gäste keinen Zugriff auf den Chat haben. Das heißt, die merken auch nicht, was da abläuft. Das ist dann manchmal ganz gut oder auch schlecht, weiß ich nicht. Und dann quasi irgendwann beenden wir die Folgen so. Und dann wisst ihr ja, also wir versuchen möglichst wenig zu schneiden. Das gilt auch weiterhin. Also Schnitte werden wirklich nur gesetzt im Nachhinein in der Postproduktion, wenn quasi irgendwas Unvorhersehbares passiert ist oder mal wieder irgendwas gesagt wurde, was nicht gesagt werden sollte. Aber inhaltlich habe ich ehrlich gesagt ein einziges Mal geschnitten und das war bei der Folge zum Antisemitismus. Da lag es daran, dass wir die Folge vorproduziert hatten, das haben wir damals ja noch gemacht, um diese Abiturzeit zu umgehen. Und der Gast, der damals dabei war, kann man gerne mal nachgucken, dann wird man schnell eins zu eins zusammenzählen. Der hat eine Aussage getätigt, die er so nicht mehr wollte und deshalb musste ich die komplett rausschneiden. Das hat dann aber dazu geführt, dass da fast eine Minute 30 raus musste, weil er den Namen der Person, die er da kritisiert hatte oder beleidigt hatte, wie er es fand, mehrfach gesagt hatte. So, und dann werden die Folgen quasi postproduziert, aufbereitet und dann über ein Programm, also Podigy ist unser Hoster, quasi hochgeladen und der ganze Kladderdatsch hinten dran folgt dann so. So im Prinzip ist der Ablauf. Kurzfassung. Reicht dir das TM oder muss ich noch irgendwas ergänzen? Oder du kannst
das ja auch. Reicht mir. Ich würde nur eine Sache kurz nachfragen, die Sie vielleicht auch am besten von uns allen beantworten können, weil Sie ja quasi der Host des Podcasts sind. Und die ist, die würde ich Ihnen einfach mal vorlesen. Was ich toll finde, ist ja, dass ihr immer zu Spenden bei anderen aufruft. Aber wie bezahlt ihr eure Technik? Schon mal über Werbung nachgedacht? Sie entscheiden, wie viel Sie dazu sagen möchten.
Das ist gut. Also wer uns einfach angehört, der kennt die Antwort darauf. Wir haben ganz am Anfang in allerersten Folgen mal gesagt, spendet für was ihr wollt, spendet für die Leute, die ihr unterstützen wollt, nicht für uns. Und trotzdem hatten wir bei den ersten Folgen so einen kleinen Spendenlink, der ist auf unseren Förderverein damals gegangen. Und das war immer auch so formuliert worden, also es gibt Leute, die machen das beruflich, wir machen es in der Freizeit. Wenn ihr das wollt, unterstützt uns, aber ihr müsst es nicht. So, das heißt, wir haben quasi in diesem ersten Jahr tatsächlich relativ viele Spenden bekommen, die wir so gar nicht bekommen wollten. Das klingt jetzt irgendwie mal doof, das sozusagen, aber es ist tatsächlich so. Und haben mit dem Geld, was wir damals eingenommen haben, tatsächlich Technik beschafft. Also das merkt man auch bei den ersten Folgen, wenn man mal reinhört. Die Audioqualität, die ändert sich fundamental. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, alles, was ich benutze, ist nicht die Spendengelder bezahlt, da habe ich alles selbst bezahlt, will ich nochmal deutlich sagen. Quasi nur die Technik der FlüsterInnen ist komplett spendenfinanziert. Und natürlich die Gebühren für den Server. Also auf Polygy kostet ja monatlich Gebühren und dadurch, dass wir gewisse Abrufzahlen haben, kostet es auch ordentlich Gebühren mittlerweile. Auch die werden dadurch bezahlt. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Geld irgendwann endlich ist. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, das ist 4,5 Jahre her, das heißt 2021 irgendwann ging das mal los. Das heißt also, wir erreichen jetzt langsam so eine Schwelle, wo man wieder sich Gedanken machen muss, wie. Was auf alle Fälle Fakt ist, ihr werdet nie hier in diesem Podcast irgendwelche Werbung hören. Und glaubt mir, Angebote gab es genug. Also sowohl direkte Angebote, Werbeangebote von Firmen, als auch über den Hoster selbst, also über Podigy. Beides gab es und beides wird es niemals geben, weil ja, quasi wir uns ja damit nicht finanzieren wollen. Das ist das Erste. Wir für nichts werben und wir auch neutral bleiben wollen. Und das funktioniert teilweise nicht, meines Erachtens, wenn man für Sachen Werbung macht. Insofern wird das nie kommen und wir finanzieren quasi alles durch die Spenden. Und ja, wir müssen uns da zeitnah mal wieder Gedanken machen, wie wir da ansetzen, weil tatsächlich wir ja gucken müssen, ob wir irgendwo ergänzen. Aber erstmal ist diese Finanzierung, der Finanzierungsschub quasi noch aus 2021 noch komplett da.
Und übrigens, vielen Dank an alle Leute, die in den ersten paar Jahren fleißig gespendet haben. Dank euch können wir eine jährliche Redaktionskonferenz mit Versorgung durchführen im Sommer. Das heißt, schön kalt und super lecker. Aber die werden natürlich nicht veruntreut oder so, die Spenden.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du so viele große Party feiern irgendwie, ne? ins Flugzeug ab nach Südamerika war es, oder? Brasilien war es, Hans? Wo war der VW-Vorstand damals? War das Brasilien?
Ja.
War das Argentinien?
Ja, Brasilien. Ja.
An die habe ich jetzt gedacht. Nein, das machen wir natürlich nicht. RB hat es richtig gesagt, wir sind da sehr, sehr sparsam mit, klar.
Es handelt sich um Eisessen.
Richtig, genau.
Wer es präzise wissen will.
Genau, also wir gehen nicht mal irgendwo groß essen in die teuersten Lokalitäten, die dieser Ort hier zu bieten hat, sondern wir gehen quasi in ein zumindest relativ gutes Eiscafé, aber immerhin das.
Ja, ich würde gleich weitermachen mit einer Frage, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und ich hoffe, ihr habt da alle was Gutes vorbereitet. Ich fand die wirklich gut. Ich lese sie einfach mal vor und ihr dürft euch dann dazu äußern. Ihr redet immer so gerne über Gewinner und Verlierer. Wer sind in der aktuellen Zeit politisch eure Gewinner und Verlierer? Oder sportlich gesehen, wer ist in seiner Prime und wer nicht? Grüße aus NRW. Grüße zurück. Und da würde mich natürlich interessieren, wer ist denn eurer Meinung nach in seiner Prime oder in ihrer? Und wer nicht? Da wird schon ein bisschen gegrübelt.
Ich grüble deswegen, weil ich nicht so richtig weiß, wer ist gemeint mit Gewinner oder Verlierer? Sind das, wenn wir auf das politische Geschehen gucken, sind das Parteien, sind das Einzelpersonen oder ist es so, wenn wir uns, wenn wir angucken, eine gesellschaftliche Entwicklung unter bestimmten politischen Bedingungen, Prozessen, wer ist da Gewinner, Verlierer? Das sind dieselben Worte, Gewinner, Verlierer, meint aber völlig, völlig unterschiedliche Gruppen. Ich weiß nicht, worauf die Frage abzielt.
Ich glaube, es ist in Bezug auf Einzelpersonen primär, vielleicht auch Gruppen, aber vor allem Einzelpersonen. Also wenn ich zum Beispiel sagen müsste, wer ist ein großer Verlierer, wer hat sozusagen im fußballerischen Jargon den Herbst der Karriere lang überschritten und musste jetzt abdanken, dann ist das Christian Lindner, ganz klar. Ist jetzt schon ein bisschen her, aber der ist, glaube ich, innerhalb des letzten Jahres politisch einer der absolut großen Verlierer gewesen. Gerade in den Medien, gerade in seiner Position. Ob es für ihn persönlich so schlimm ist, weiß ich nicht. Aber ihn würde ich zum Beispiel so einschätzen, dass er politisch sehr an Reputation eingebüßt hat und jetzt ja auch nicht mehr aktiv ist.
Also vielleicht, um das ein bisschen breiter zu fassen als eine konkrete Person, würde ich schon sagen, dass man so im globalen Trend sagen kann, dass so die Gewinner eigentlich so die ganzen antidemokratischen Bewegungen sind, weil wir sehen, dass fast überall auf der Welt irgendwelche antidemokratischen, ja, größtenteils rechtspopulistischen Parteien ganz stark in Umfragen und Wahlen gewinnen. Und dementsprechend wird es auch ein bleibendes Thema für die nächsten paar Jahrzehnte wahrscheinlich sein. Und dementsprechend sind halt die Verlierer die demokratischeren Parteien. Kann man sich ja angucken an der guten alten SPD in unserem eigenen Land, welche ein bisschen so Land untermacht. Und es da jetzt auch nicht gerade besonders viel besser aussieht aktuell als vor noch ein paar Monaten. Und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und dementsprechend würde ich sagen, Gewinner und Verlierer, Antidemokraten und Demokraten.
Ich kann ja auch noch eine relativ langwillige Antwort geben, aber ich würde sagen, gemessen an den Zahlen der letzten Wahl, die Linke hat schon relativ viel Zuwachs gewonnen, dafür, dass sie noch ein paar Monate vor der Wahl dachten, dass sie gar nicht die 5% würde schaffen. Und ich glaube, eine große Gewinnerin ist auf jeden Fall Heidi Reicheneck, vor allem mit ihrer Rede, die sie gehalten hat für Brandmauer, aber auch generell, was den Online-Auftritt der Linken angeht, machen die meiner Meinung nach gerade viel richtig. Ja, also wenn ihr so eine plumpe Antwort haben wollt, das wäre meine.
Ich musste tatsächlich auch relativ lange überlegen für diese Frage, aber ich würde sagen, ja, die schöne Idee mit den Demokraten, Antidemokraten, so ähnlich wollte ich es eigentlich auch sagen, aber muss ja, habe ich mir jetzt noch was anderes überlegt. Und zwar würde ich sagen, dass, um es jetzt mal wirklich auf eine Person zu beziehen, auf der deutschen politischen Bühne, würde ich sagen, dass tatsächlich Lars Klingbeil für mich ein Gewinner ist, weil man ja gesehen hat jetzt in der letzten Zeit, also vor allem bei den Koalitionsverhandlungen. Lars Klingbeil ist ja immer noch gemeinsam mit Saskia Esken Parteivorsitzender der SPD. Und bei den Koalitionsverhandlungen hat er direkt das Finanzministerium, also ziemlich das mächtigste Ministerium, bekommen, wohingegen Saskia Esken kein einziges bekommen hat. Obwohl die eigentlich schon viel länger als Klingbeil Parteivorsitzende ist. Also da sieht man ganz klar, so der Machtkampf innerhalb der SPD, da konnte der Klingbeil sich schon wirklich gut durchsetzen in letzter Zeit. Ob man das jetzt befürworten will oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Aber ja, so von rein von der Frage her würde ich schon sagen, dass Lars Klingbeil als Person auf jeden Fall mit zu den Gewinnern zählt, zumindest der jüngeren Vergangenheit. Und bei den Verlierern, ja, da FDP wurde ja so indirekt mit Christian Lindner schon genannt von TM. Deswegen würde ich da einfach mal das BSW nennen, was ja auch durchaus, ja, wirklich sehr stark zu den Verlierern der Bundeswahl, der Bundestagswahl gehörte. Die wurden ja teilweise doch von manchen schon sicher im Bundestag gehandelt, dass sie da sicher drin sitzen werden. Ist dann am Ende aber ganz anders gekommen. Und am Ende sind sie an, glaube ich, 13.000 Stimmen waren es gewesen, dann gescheitert. Ja, also BSW als Partei, die noch so jung ist, sind mittlerweile ganz klare Verlierer meiner Meinung nach.
Ich würde dir bei Klingbeil, also ich verstehe, woher der Gedanke kommt, dass du Klingbeil nennst. Und sicherlich, wir haben darüber auch gesprochen in der vorletzten Folge, ja letztlich, dass er sich vorvorletzten Folge, dass er sich letztlich so, ja, viele Sachen noch erkämpft hat, ne, und seine Macht stabilisiert hat. Also ob er deshalb aber Gewinner vielleicht personelles für die SPD, glaube ich, sind viele Schritte, die er gemacht hat, nicht gut. Und wie er mit vielen Personen und mit vielen Teilen der SPD umgeht, glaube ich, nicht gut. Das ist die Konsequenzen dessen wird man, glaube ich, noch sehen und hat man vielleicht auch jetzt schon gesehen bei der Wahl oder auch erst im zweiten Wahlgang vollzogenen Wahl von März. Ich glaube, da gab es schon Probleme. Deshalb, also bei Klingbeil wäre ich unsicher, aber du kannst es ja gerne so sehen, ist ja gar kein Problem. Tatsächlich ein Gewinner, und das meine ich jetzt nicht positiv, aber weil Gewinner jetzt erstmal jemand ist, der irgendwie in seiner besten Zeit gerade ist. Und mit Beste meine ich jetzt nicht, dass er der leistungsfähigste, sondern eher, dass er gerade ganz oben ist. Ich glaube, da muss man Donald Trump nennen.
In der Prime.
Nicht, genau, weil halt Prime meint, jemand ist ganz an seinem Höhepunkt, der ist am Höhepunkt gerade. Also nicht nur alterstechnisch kann es nur noch bergab gehen, sondern auch körperlich sowieso. Inhaltlich habe ich auch. Und klar, wir verurteilen ihn alle zu Recht für viele Sachen, die er macht oder für alles, was er macht und wie er auftritt und wie er sich, keine Ahnung, 747 von Saudi-Arabien schenken lässt und was er da alles macht. Alles total absurd. Man muss natürlich aber andererseits auch einfach anerkennen, dass da irgendwie jemand demokratisch, also am Ende ist er demokratisch gewählt worden, Sachen ausgenutzt hat und uns vor Augen geführt hat, wie ja, gefährdet, wie labil demokratische Systeme sind. Deshalb bin ich bei den Verlierern sehr bei RB, dass die demokratischen Systeme und demokratische Wähler Verlierer sind. Aus meiner Sicht, um jetzt hier in unserer Lokalität mal aufzugreifen, finde ich auch viele ostdeutsche Wähler sind große Verlierer. Also wenn man sich vor Augen führt, welche großen Zahlen die AfD hier schon bei den Wahlen in Ostdeutschland hatte, wie man nur mit großen Koalitionen irgendwie verhindert hat, dass die AfD Regierungsverantwortung Regierungsverantwortung übernimmt. Und wenn man jetzt guckt, was in diesen Bundesländern gerade aktuell passiert, und da denke ich noch gar nicht daran, dass nächstes Jahr in Sachsen gewählt wird und dann wahrscheinlich die AfD da absolute Mehrheiten erreicht, gut, da wird einem grausig. Und dann weiß ich nicht, wie man das lösen soll in diesem Zwiespalt, wenn man nicht politische, politische Lösungen irgendwie anbietet. Und das ist so ein bisschen so mein Blick auf diese Kategorie, aber das ist ja sehr offen insgesamt irgendwie.
Ich finde, die Wähler im Osten, die WählerInnen im Osten haben vor allem verloren, weil keiner der MinisterInnen und Minister im Osten kommt, die jetzt im Bundestag sitzen. Also well played. Im Osten beschweren sich immer so viele Leute, dass so viele Menschen aus Westdeutschland so viel Macht besitzen und ja auch sehr viel Land und so Wohnraum im Osten. Das ist einfach, guckt einfach mal in den Spiegel oder in eine seriöse Zeitung. Das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz. Und was ich dann sagen wollte, habe ich jetzt gerade vergessen.
Haben wir aber nicht einen Bundesumweltminister, der aus dem Osten kommt, wenigstens?
Dann hat der Politik-Podcast, den ich höre, die Information nicht erhalten, weil da habe ich gehört, dass es keinen. Wer ist denn das? Muss ich mich fact-checken?
Carsten Schneider? Heißt der Schneider?
Er heißt Schneider, genau. Er heißt Schneider.
Carsten Schneider?
Ja.
Und ich heißt denke, Erfurt. Er kommt. Ist doch Osten, oder?
Das ist Osten. Okay, dann nehme ich es zurück, dass ein Minister vom ganzen Kabinett aus dem Osten kommt. Danke für. Für die Berichtigten.
Immerhin, besser als gar nichts, oder?
Vielleicht.
Ja, aber er lebt
sogar, interessanter Sidekick, er lebt sogar in Potsdam. Hans, wusstest du das, dass der in Potsdam lebt?
Nee.
Oh, gut. Sorry, mach weiter.
Vielleicht, um mal dann in eine andere Frage zu gehen, wo es schon ein bisschen so um Inhalt geht. Was oder welche Folgen waren gut und welche würden wir heute anders machen durchaus? Was hat euch durchaus enttäuscht? Ich glaube, so wie Herr Kabisch gerade uns anguckt wie eine traurige Ente, möchte er wahrscheinlich erstmal kurz nachdenken.
Ich habe mich mit der Frage schon vorher
beschäftigt. Also mir fällt auch eine direkt ein.
Na, sag mal, welche
und du? Zwar ist es die wunderschöne Folge, die wir in unserer Ampelreihe gemacht hatten mit Herrn Martin Gassner-Herth von der FDP. Ich weiß nicht, war er irgendwie ein Generalsekretär oder so im Bundestag?
Nee, war er nicht. Der Anruf erfolgte danach von.
Ach so, stimmt, genau. Dort gab es nämlich, die Echten werden sich daran erinnern, dort kam es zu großer Furore, weil sich dieser wundervolle Politiker dann irgendwann angegriffen gefühlt hat von dem FDP-Bashing, was wir betrieben haben sollen. Und das Ganze muss dann scheinbar hoch in die Führungsspitze der FDP auf Bundestagsebene gegangen sein, dass Herr Kabisch sogar einen Anruf bekommen hat von dem Generalsekretär der FDP. Dementsprechend glaube ich, dass er noch besser darüber reden kann. Aber das fand ich eigentlich sehr enttäuschend, weil eigentlich in dem Moment habe ich mir gedacht, dass es eigentlich eine ganz akzeptable Diskussion war, dass man jetzt nicht unbedingt sich angegriffen gefühlt hat, bis auf halt die politischen Differenzen. Fand ich schade dann im Nachhinein.
Ich glaube, Herr, du kannst gleich, ich glaube, das Problem war so ein bisschen, die Folge steht so beispielhaft für den Umgang mit Kritik und vielleicht auch aus seiner Sicht überzogene Kritik, das haben wir auch in der Folge nochmal reflektiert am Ende, kann man gerne nochmal reinhören. Wir sprechen ja nach der Aufnahme, also nach dem Gespräch quasi nochmal darüber. Und so ein bisschen muss man sagen, leider steht das auch beispielhaft für so Umgang mit Kritik auf anderen Ebenen. Es ist ja so generell so, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, wenn es so in eine kritische Ebene geht. Und das, also da teile ich den Eindruck total, RB, dass das eine Folge war, die ich glaube ich heute nicht anders machen würde. Also wenn die Frage wäre, wäre die anders zu machen? Nein, ich glaube nicht. Die Frage ist eher, welche Talking Points hat man da quasi gesetzt und auf was ist man vielleicht wie eingegangen, aber von der Idee her, wie wir mit Ihnen darüber gesprochen haben, das war ja kein Bashing, also vor dem Begriff wehre ich mich, weil wir haben uns mit den Positionen kritisch auseinandergesetzt und wir haben versucht in der Folge, zumindest am Anfang, auch ziemlich stark darauf einzugehen, welche Erfolge die FDP hatte, aber er ist halt ziemlich schnell, als es da um die typischen Punkte ging, also damals auch Diskussion Schuldenbremse und so weiter und so fort, ist er ziemlich schnell so in die Reserve gegangen und ja, tatsächlich war das eine Folge, die jetzt nicht anders gemacht werden würde, aber die mir auch im Kopf geblieben ist, da bin ich weit bei dir. Klar. Ehren?
Die hätte ich jetzt auch genannt. Vor allem auch, was Sie gesagt haben, er ist so schnell in so eine defensive Rolle gerutscht und das ist ja nicht nur Aktion, sondern es ist ja auch Reaktion und man kann sich zumindest auch auf solche Fragen anders vorbereiten, würde ich sagen, zumal er nicht zum ersten Mal mit solchen Fragen konfrontiert gewesen sein wird. Ja, also man weiß dann auch immer als noch jüngerer Mensch meist gar nicht so, was man darauf antworten soll, weil er ist halt ein erwachsener Mensch gewesen und Politiker und ich finde, da sollte man damit umgehen können. Mir ist eingefallen, was ich eben noch sagen wollte und jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen, das tut mir total leid, aber ich finde, es gibt schon etwas, was wir machen können, also nicht wir, aber zumindest der Verfassungsschutz und zwar die AfD verbieten und ich glaube, mittlerweile hat sich da meine Meinung radikal geändert. Ich finde, wir sollten die AfD verbieten, ich finde, wir sollten zumindest die Grundlage dafür legen. Es geht ja meist nicht gleich darum, eine ganze Partei zu verbieten, sondern erstmal Grundlage dafür zu schaffen. Und jetzt weint mein Hund. Ja, das war nur der Punkt, den ich sagen wollte, weil Sie eben sagten, Sie wissen nicht, was man da politisch gegen tun kann.
Ja, gut, die Diskussion, glaube ich, dafür ist der Raum halt nicht da. Die kann man an der Stelle nochmal führen. Übrigens noch ganz kurz nochmal zu der Folge zurück, die wir gerade hatten. Die ist deshalb auch eine Kritik gekommen, weil die den Titel getragen hat, so Wolf auf Ampel, also quasi so Wolf auf Ampel quasi an diesem Film angelehnt. Und auch das gab, also das war auch ein Kritikpunkt, warum diese Folge so benannt ist, weil das ja sofort die Suggestion trifft, welche Rolle die FDP hat. Gut, die Kritik muss man aushalten. Sonst, was ich vielleicht noch als Folgen mir im Kopf geblieben ist, also was mir immer gut gefallen hat, wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele Folgen gehabt, die irgendwie nah am Zeitgeist waren. Ich erinnere mich zurück, als wir mit Amy van Baalen damals gesprochen haben, über diesen schönen Titel Ampelkleber hat die damals genannt, die Folge genannt, wo es sich quasi gedreht hat, um die aktuelle Klimabewegung. Das waren immer Sachen, die vor Ort waren. Oder ich kann mich erinnern, als wir das Gespräch geführt haben mit den Bauern, als es hier um die aktuellen Bauerproteste ging. Das sind immer so Themen, die mir im Kopf liegen, weil sie sehr aktuell waren. Und was ich noch sehr positiv fand, so 2-3 Folgen, die mir echt lange verfolgt haben, im Positiven tatsächlich. Also die Feminismusfolge erstens, weil die auch in der Universität teilweise Lehrstoff ist, zumindest in Potsdam weiß ich das, oder zumindest benutzt wird für die Lehre. Dann die Folge damals Alemannia, nicht willkommen in Deutschland. Da haben wir ja also viele der Diskussionen, die heute in Deutschland geführt werden, haben wir damals vorweggenommen. Also Daniel Thüm, der Politikwissenschaftler oder Jurist, der gerade überall zitiert wird, war ja damals schon bei uns zu Gast. Und wir haben mit ihm über diese ganzen Grenzen gesprochen. Und da ist eine extrem interessante Diskussion entstanden, so um Umgang mit Menschlichkeit, Umgang mit dem Recht und überhaupt die Frage, was heißt das, fand ich in der Folge super interessant. Das ist so eine Folge, die mir groß, also positiv im Blick geblieben ist, um deutlich zu sagen. Und dann finde ich weiterhin, abgesehen von den ganzen Sommerreihen, wo ganz, ganz viel Arbeit drin gesteckt hat, also die allererste Sommerreihe, wer gerne nochmal reinhören möchte, diese Corona-und-Reihe, die war damals Wahnsinn. Nicht nur, dass es 7 Folgen waren, also wir haben da 7 Folgen vorproduziert für den Sommer, sondern da haben wir es, also für mich als erster so wahrgenommener Podcast gesprochen über Long-Covid in irgendeiner Form. Damals noch so in der hingebrochenen Deutsch-Englisch-Folge, wo Aha dann noch den Englisch-Part übernommen hat, weil unser Gast ja damals nur Englisch konnte so richtig. Das ist super interessant. Also diese ganzen Sommerfolgen, die viel Arbeit gemacht haben, da haben wir viele Sachen vorweggenommen. Und dann natürlich die Folgen irgendwie um die AfD. Also der aufhaltsame Aufstieg des Björn Haar zum Beispiel mit Marcel Lewandowski. Ist bis heute auch unsere meistgehörte Folge irgendwie. Dann die Folge, in der wir geguckt haben, wie kann man mit der AfD umgehen. War auch so eine Folge, die viel Reichweite hatte. Also so Folgen, die immer auch im Blick bleiben hier. Verbieten, einschrecken oder bekämpfen mit Alexander Thiele. Die war auch klasse, weil vieles von dem, was man heute in der Diskussion hört zum Thema AfD-Verbot, haben wir damals schon diskutiert. Will damit sagen, also ganz, ganz viele Themen sind da schon sehr, sehr aktuell gewesen. Die haben mir gut gefallen. Und negativ finde ich persönlich nur wirklich diese FDP-Folge, die im Blick blieb. Aber nicht, weil ich sie negativ fand, sondern eher, weil der Verlauf halt so suboptimal war. So vielleicht mein Blick.
Jetzt haben Sie mir ein bisschen vorweggenommen, dass ich auch die allererste Sommerreihe noch ansprechen wollte. Also das hat mir einfach auch unglaublich Spaß gemacht, dass wir auch in so schwierigen Zeiten damals auch mal über Corona und Sport geredet haben und einfach mal über was anderes auch nachgedacht haben als die allgegenwärtige, in Anführungszeichen, Gefahr. Also das hat mir einfach super gefallen und ich bin gerade am Gucken, was wir da überhaupt so alles hatten, und ich weiß auch, dass wir Corona und Religion hatten, was mit einem sehr special Gast für mich war. ja, genau, wie Sie gesagt haben, die Long-Covid-Folge ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Und ich finde, wir haben einfach von Anfang an einfach echt gute Ideen gehabt, vor allem Sie natürlich. Und das hat sich irgendwie total durchgezogen. Und das finde ich total bemerkenswert, weil wenn ich so nachdenke, dass ich vor 4 Jahren Abi gemacht habe, dann ist das einfach mal eine verdammt lange Zeit. Und so lange so gut ein Konzept zu tragen, ist einfach auch nicht leicht. Also ich finde, wir dürften uns auch mal auf die Schultern klopfen.
Schulterklopfen, virtuell. Hans?
Ja, ich schließe mich bei der erkennbaren Schwerpunktsetzung an. Ich fand auch eigentlich alle Folgen, die das Thema Pandemie in der einen oder anderen Form behandelt hatten, insgesamt und im Einzelnen wirklich bemerkenswert. Für mich auch deswegen, weil das war eigentlich, glaube ich, das erste Mal, dass schwerpunktmäßig auch beleuchtet und diskutiert wurde, wie sind die Auswirkungen der Pandemie bei jungen Menschen und dann wiederum auch sehr speziell Schülerinnen und Schüler lernen. Das ist eine, da weiß ich auch von Gästen, die wir dazu eingeladen hatten, die zu den in unterschiedlicher Disziplin, zu den Pandemie, wenn man so will, Wissenschaftlern gehörten. Die haben dann hinterher gesagt, ja, da habe ich gemerkt, diesen Diskurs mit Menschen, die davon betroffen sind, als Schülerinnen, als Schüler, als junge Menschen, die im System Schule dann da sitzen, Fenster auf, Fenster zu, das sozusagen authentisch mit denen zu diskutieren, das hat denen auch, den Wissenschaftlerinnen, offenbar auch noch einen Erkenntnisgewinn gebracht. Das fand ich schon relativ, wirklich auch im Nachhinein gut. Eine weitere Folge, die mir gut gefallen hat, weil sie auch von Schülerseite oder ehemals Schülerinnenseite, ich glaube, AHA hat das vorbereitet, Wahlen in Frankreich mit 2 französischen Experten, die eigentlich nicht irgendwelche Oberexperten waren, sondern die normale, interessierte, junge französische Studierende waren. So jemanden hat man normalerweise in Podcasts eigentlich selten als zu befragende Experten, und die waren aber richtig gut. Die haben auf eine nachvollziehbare Art und Weise auch sagen können, wie ist die Situation in Frankreich. Das war auch wie die Pandemie-Sachen auf eine eigene Art und Weise authentisch. Womit ich nach wie vor Schwierigkeiten irgendwo habe, ist in der Tat diese Antisemitismus-Folge. Die hatte in Teilen ein Klima, ein Diskursklima, was nicht gut war.
Ich wollte zu der Antisemitismus-Folge auch noch mal was sagen. Ich war da natürlich noch nicht da, bei weitem nicht. Ich war da noch nicht mal geboren, sagen viele. Na, vielleicht schon. Aber ich wäre gern dabei gewesen. Also ich, da ärgere ich mich tatsächlich, dass ich bei einer Folge über Antisemitismus nicht dabei war, weil es ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt. Was, glaube ich, leider immer noch aktuell ist und irgendwie immer aktuell bleibt, unglücklicherweise. Und deswegen, das glaube ich, eine Folge. Es ist jetzt nicht direkt auf die Frage bezogen, aber das ist, glaube ich, eine Folge, da wäre ich gern dabei gewesen und hätte vielleicht auch was zu beigetragen. Ja.
Vielleicht nur ganz kurz zu der Antisemitismus-Folge. Also überhaupt diese ganzen Spezialfolgen, ob es Antisemitismus war, ob es Rassismus war, ob es Feminismus war. Das sind ja immer Folgen, die so speziell vorbereitet worden sind. Die sind ja auch also bis zu diesem Jahr auch immer von JS und mir quasi moderiert worden. Und tatsächlich bei der Antisemitismus-Folge, und daher kommt vielleicht auch Hans sein Eindruck, da war vom Vorhinein immer die Gästegewinnung, die Frage, wen nehmen wir dafür, äußerst schwierig. Und man muss leider sagen, dass es am Ende nicht komplett gelungen ist, so diese Vielfalt darzustellen. Ich glaube, das war unser Grundproblem, weshalb auch diese Diskussion dann so ein bisschen schwierig war. Also gerne nochmal reinhören. So ab der Mitte geht es um die Frage, so Kritik an Israel versus Antisemitismus. Das habe ich damals am Beispiel einer Kritik an Thilo Jung festgemacht. Das war so mein Ausgangspunkt. Gerne nochmal reinhören. Und ab da wird es dann diskutabel und schwierig. Aber irgendwie so ein bisschen, finde ich, auch sinnbildlich für die Diskussion, die wir heute führen im Umgang mit Israel. Ja. Dafür steht die Folge auch irgendwie noch sinnbildlich, muss man sagen. Auch wenn wir diesen Punkt nicht so richtig geschlossen bekommen haben, die wir bei der Feminismusfolge umso besser geschlossen haben, ist es irgendwie sinnbildlich, finde ich. Ich glaube, das vielleicht noch aus meiner Sicht noch kurz. Sorry.
Ja, damit ich mich auch noch mal zu Wort melde, würde ich vielleicht als eine Folge, die sehr gelungen war, meiner Meinung nach, wurde, glaube ich, auch noch nicht genannt. Und zwar hieß die The Day After Donald. Und war aus dem letzten Jahr im Dezember, glaube ich, hatten wir die aufgenommen gehabt. Und das war ja, ja quasi unsere Analyse der US-Wahl beziehungsweise des Ausgangs und der ganzen Folgen, die sich daraus ergeben. Und die fand ich ehrlich gesagt einfach vom, ich kann mich noch erinnern, dass der Gast, den wir da hatten, dass der wirklich super kompetent war, mega guten Einblick uns geben konnte aus der Situation aus den USA heraus. Und das habe ich da wirklich sehr geschätzt an der Folge, dass das eine sehr kompetente Person war, mit der wir uns darüber unterhalten haben und der auch insgesamt echt einen ja, guten, sympathischen Eindruck gemacht hat. Und von daher fand ich persönlich so, ja, von der Atmosphäre her, aber auch vom Inhaltlichen, fand ich die Folge über Trump tatsächlich eine der besten der jüngeren Vergangenheit. Und bei dem ja, bei den schlechteren Folgen fällt mir jetzt ehrlich gesagt gar keiner ein, außer vielleicht die mit dem FDP-Kandidaten, die jetzt schon häufiger genannt wurde. Allerdings bin ich mir gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt, ob ich da überhaupt schon dabei war. Ich glaube nämlich auch nicht. Genau, dann liegt das schon ganz schön weit zurück. Aber ich habe die auf jeden Fall gehört. Also ich habe die definitiv gehört. Und die war tatsächlich nicht so gut. Da kann ich allen nur recht geben.
Ich möchte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass es auch die Folge gewesen, die JV gerade genannt hat, in der er neu getauft wurde, umgetauft wurde in JV von unserem wundervollen Gast. Seitdem wird er das auch nicht mehr los. Dementsprechend ist es auch eine wirklich sehr wichtige Folge für diesen Podcast, für dieses Klima hier definitiv gewesen.
Übrigens, der Gast hieß Lukas Hermsmeier, um nochmal den Namen zu nennen. Mittlerweile findet man ihn öfter auch im Fernsehen, und ARD habe ich schon ein paar Mal gesehen. Mittlerweile für die Blätter schreibt er jetzt schon ein bisschen mehr. Also er taucht auch in der deutschen Medienlandschaft immer mehr auf als vorher vielleicht noch.
Wir machen die Leute groß quasi, ne? Muss man auch mal festhalten an der Stelle. Also ich finde es auch krass, dass so viele Menschen einfach die Prominenz von Herrn Kabisch ausnutzen, so wie wir es ja quasi auch tun. Deswegen, ja, ist schon hart, ist schon brutal. EN.
Jetzt muss Herr Kabisch mir einmal helfen. Und zwar eine Gästin, die mir extrem in Erinnerung geblieben ist. Es muss eine von den ersten Folgen gewesen sein. Sie war aus der Türkei zugeschalten. Ich kann mich leider gar nicht mehr daran erinnern, wie ihr Name war. Aber ich habe, also bis heute muss ich, wenn ich drüber nachdenke, daran denken, dass ich sie extrem kompetent, extrem nett fand und extrem gefasst auf mich wirkte. Vielleicht finden Sie es ja.
Was war denn das Thema? Weißt du das Thema noch? Das wurde mir schon,
ich glaube, das war sogar die Folge, wo es auch, also das war eine Folge, wo ich schon mit dabei war. Das war, muss vor 2 Jahren irgendwann Februar oder sogar noch ein bisschen davor gewesen sein. Ich kann mich auch noch an die Folge erinnern und diese nette Frau wollte ich auch noch erwähnen. Oder hätte ich erwähnen wollen. Das war, ich weiß nicht, war das, ich meine, war das irgendwas in Verbindung mit der Chefsessel-Affäre beim RBB gewesen? Ich glaube, das war so in dem Zeitraum irgendwann. Oder das war diese Reihe, wo wir über unsere Grenzen geschaut haben. Ich glaube, irgendwie so hieß die irgendwie. Und da war auch Türkei als eines der Länder, die wir uns angeguckt hatten. War vor circa 2 Jahren.
Mhm. Ich gucke schon, weil wenn ich sie finde, ja.
Also während Herr Kabisch noch nachschaut, können wir ein bisschen inhaltlich weitergehen. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, dass die jüngeren Folgen auch noch einen großen Vorteil mit sich bringen. Wir haben das.
Warte mal kurz, ich habe sie gefunden. Karin Sens, oder? Die Folge hieß Türkisch für Ökonomen. Da war Clemens Hüst zu Gast, und Karin Senz. Da ging es dann um die Türkei. Genau, wir schauen über die Grenzen mit Karin Senz, ARD-Korrespondentin aus Istanbul.
Ja. Ich glaube, sie war neben Hans natürlich bis jetzt meine Lieblingsgästin.
Das wird sie freuen. 17. November 2022.
Danke, Herr Kabisch.
Alles gut.
Also, ich glaube, das finde ich an den jüngeren Folgen noch toll, um das nochmal kurz aufzugreifen, dass wir diese neue Feedback-Funktion haben. Und auch wenn es, also es gibt negatives Feedback, es gibt positives Feedback. Ich wollte nur sagen, das kommt tatsächlich bei uns an und das freut uns sehr, dass das genutzt wird. Auch wenn wir darauf jetzt nicht groß eingehen oder eingehen können, wir freuen uns sehr und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, den die neuen Folgen mit sich bringen. Und ich möchte auch noch auf die Folge mit zur Klimapolitik, Klima- und Sozialpolitik hinweisen. Da hatten wir auch zwei Gäste, Volker Quaschning und Maurice Höfgen, wenn ich mich recht entsinne. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil man da so ein bisschen wirklich die Debatte hatte zwischen Klimaschützen, oberste Priorität und das mit Sozialem in Einklang bringen auf der anderen Seite. Halleluja. Das fand ich auch ganz spannend. Ich würde an der Stelle eigentlich gleich inhaltlich weitergehen, weil es gibt so viele Fragen und wir sprengen schon alle Zeitlimits, aber eine würde ich auf jeden Fall gerne noch mit reinbringen und die ist, die wurde auch mehrfach gestellt, die geht in die Richtung, naja, wir sagen ja immer, was uns stört und was für Missstände es gibt. Und in dem Kontext ist natürlich die Frage, was würden wir machen, wenn wir in einer Machtposition wären, das heißt, wenn wir Kanzler oder so wären, was würden wir tun? Also wie würden wir sozusagen an die Probleme des Landes herangehen? Und das ist natürlich eine Sache, dazu kann man ewig reden. Deswegen vielleicht, was wäre so die oberste Prio, was man als allererstes angehen würde?
Ich habe eine richtig tolle Antwort. Die Lobbyarbeit öffentlich machen und öffentlich einsehbar. Ich glaube, das würde viele Probleme in Deutschland lösen. Ich meine, wir haben LobbyistInnen als MinisterInnen. Ich finde, das kann nicht sein und ich glaube, das würde viel bewirken.
Also ich finde es tatsächlich ziemlich interessant. Genau diese Frage wurde mir erst vor ein oder zwei Monaten in einem Bewerbungsverfahren gestellt. Deswegen war das eigentlich auch, ich habe da wirklich mit mir gekämpft, weil ich es nicht mehr genau wusste. Aber ich glaube, eines der ersten Sachen, die ich so in etwa reinbringen würde, wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Weil ich finde, so in diesem gesamten Experiment, was von diesem Verein zu dem Ganzen gefahren wurde, hat ja eigentlich auch gezeigt, dass so ganzen Mythen wie, ja, da würden ja alle faul werden und würden nicht mehr arbeiten, stimmt gar nicht. Und ich finde, es wäre eine super schöne Möglichkeit, um für mehr soziale Gerechtigkeit beziehungsweise einer grundsätzlichen Absicherung eben in unserem Land zu sorgen. Und deswegen wäre ich definitiv für das bedingungslose Grundeinkommen, vielleicht in der Kombination mit sowas schön wie Vermögensteuer oder so.
Ich wollte tatsächlich auch in die Richtung Steuern gehen, zumindest was so die Innenpolitik angeht. Also wenn ich Kanzler wäre, würde ich definitiv auch was an der Reichenbesteuerung ändern. Das geht überhaupt nicht, wie das heute ist. Da muss deutlich mehr gemacht werden, meiner Meinung nach. Und da bin ich auch ganz bei RB, dass wir auf jeden Fall eine Vermögensteuer brauchen und auch einfach die Steuern für Reiche meiner Meinung nach immer noch viel zu niedrig sind und wir endlich mal wirklich Umverteilungsmaßnahmen bräuchten. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall auch rangehen, wenn ich Kanzler wäre. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und abgesehen davon finde ich da noch ein außenpolitisches Thema, was wirklich meiner Meinung nach wichtig wäre anzugehen, ist die Israel-Gaza-Thematik. Und zwar würde ich da als Kanzler grundlegend was daran ändern, wie sich Deutschland positioniert. Es ist mir nämlich tatsächlich viel zu israelfreundlich gerade, was wirklich einfach nicht geht, wenn man sich anschaut, was Israel macht im Gazastreifen, wie die da gezielt Menschen aushungern und Völkermord begehen. Und das alles gelenkt von der israelischen Regierung, die aus Rechtsextremisten und teilweise wirklich einfach puren Nationalisten besteht. Und ja, das finde ich einfach, dass Deutschland da so schweigt. Und man muss ja leider einfach wirklich so sagen, dass vor allem die Regierung unter Merz jetzt, aber auch davor die Regierung hat ziemlich stark geschwiegen. Und dass wir da einfach nicht den Druck ausüben, den wir ausüben könnten auf Israel. Deswegen würde ich daran grundlegend was ändern. Und wirklich, Macron hat es ja jetzt vor ein paar Tagen auch gemacht, relativ deutlich im Vergleich zu anderen Staatsoberhäuptern. Und da würde ich tatsächlich dann in eine ähnliche Richtung gehen und grundlegend was daran ändern, wie wir uns zu Israel positionieren und die auch wirklich, ja, da ganz klar Druck auf die Regierung ausüben, dass das so nicht geht.
Vielleicht auch nur ein kleiner Nebensatz. Ich finde, also das Curriculum in der Schule ist ja schon sehr voll, aber ich finde, es wäre gut, wenn doch in einem kleinen Nebensatz vielleicht sich nochmal mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandergesetzt wird, speziell in Namibia. Ich glaube, wenn, also mal davon abgesehen, dass wenn ich Kanzlerin werden würde, würde ich erstmal verpflichtenden Politikunterricht einführen, was vielleicht auch die erste Antwort hätte sein müssen, wenn man bedenkt, wie oft ich das anspreche im Podcast. Und wenn ich dann den eingeführt hätte, würde ich auch auf jeden Fall eine Stunde zur deutschen Kolonialgeschichte verpflichten.
Jan, um dich schon mal zu erfreuen, zumindest in der Oberstufe mit den kommenden Rahmenlehrplänen, Anpassungen, PB-Geschichte, Geo, kommt das? Da wurde das viel stärker ausgebaut, überhaupt die Rolle des globalen Südens. Also RB kann es ja schildern, wir haben es ja schon mal so ein bisschen letztes Jahr gemacht.
Welt bestätigen.
In Ansätzen. Insofern, das ist viel, viel stärker jetzt drin und wird viel stärker thematisiert. Also der Wunsch hat sich zumindest in Brandenburg in der Oberstufe schon mal erfüllt.
Das freut mich wirklich doll. Schön.
Ich habe mich ja als junger Mensch bewusst dagegen entschieden, in die Politik weiterzugehen. Die Option hätte bestanden. Also ein damaliger Mitstreiter oder mehrere meiner damaligen Mitstreiter. Der eine wurde Bundeskanzler, andere wurden Landes- oder auch Bundesminister. Und ich fand das für mich richtiger, diesen Weg nicht zu gehen, weil ich mich dann eben doch eher in der Rolle des Beobachters, des Kritikers sehe, desjenigen, der feststellt, wo etwas nicht stimmt. Und das ist eine ganz eigene und eine ganz andere Art der Herangehensweise an Probleme als die. Das ist ja manchmal, wird dann auch gesagt, du alter Kritiker, mach's doch selber erstmal besser. Das ist Quatsch. Ja. Niemand wird von einem guten Fußballreporter erwarten, dass er besser Tore schießen kann oder besser eine Mannschaft trainieren kann. Das ist nicht der Job. Der Job ist, eine gute Analyse der vorhandenen Situation zu machen. So. Having said this, was ich aber für notwendig halte, jetzt in Bezug auf Deutschland, aber auch darüber hinaus, ist die Tendenzen, die wir haben, die eine weitere dramatische Auseinanderdrift der Verteilung von Reichtum, Macht und Zugang zu Ressourcen. Das ist eine gesellschaftliche Zeitbombe, von der wir alle nicht wissen, wann und wo sie explodieren wird. Und da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das angehen kann. Vermögenssteuer ist genannt worden als eine Möglichkeit. Erbschaftssteuer ist vielleicht die oder grundlegende Reform des Erbrechts ist vielleicht eine zweite Möglichkeit. Und dazu gehört aber auch eine drastische Reform der Sozialsysteme. Unser Rentensystem wird in absehbarer Zeit schlicht und einfach zusammenbrechen. Wir steuern auf massenhafte Altersarmut in einem sehr reichen Land zu. Die Krankenversicherungssysteme sind ebenfalls am Zusammenbrechen. Und es hat etwas damit zu tun, dass eben zum Beispiel bestimmte, jetzt bei den Renten, bei der Altersversorgung, Beamte zahlen nicht in die Rentenkassen ein. Was ich systematisch für einen Skandal halte, und es verschärft, also es beschleunigt diese Zeitbombe auch noch. Also das sind so Das sind so Einzelfelder, wo ich sagen würde, der gemeinsame Nenner ist aber die Treiber, die für weitere gesellschaftliche Auseinanderdrift sorgen, an die heranzugehen und versuchen, da Prozesse in andere Richtungen zu steuern.
Darf ich da kurz noch was zu sagen? Was ich auch, weil das Thema auch in vielen Podcasts behandelt wird, die mich politisch informieren, so spannend finde, ist, dass das absolut konträr ist zu dem, was wir an Maßnahmen gegen diese prekäre Rentensituation Maßnahmen voranbringen. Und zwar brauchen wir mehr Migration, weil es bringt nichts, wenn die Frauen mehr Kinder bekommen, weil wir überhaupt keine Infrastruktur dafür haben, diese Kinder in Kindergärten zu bringen und in Schulen, weil wir absolut einen Fachkräftemangel haben. Wir brauchen Migration. Und dass das nicht gesehen wird oder gesehen wird, aber trotzdem irgendwie auch von der CDU dagegen gearbeitet wird, ist absolut fatal. Ja, deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Punkt. Und ich wollte noch sagen, natürlich müssen wir uns auch mehr für den Klimawandel einsetzen. Wenn das jetzt hier nicht gefallen wäre, dann hätten wir, glaube ich, dafür viel Kritik bekommen. Wir würden uns alle geschlossen auch viel mehr für den Klimawandel einsetzen.
Eher gegen den Klimawandel einsetzen.
Ja, für die Bekämpfung des Klimawandels. Entschuldigt bitte.
Ja. Schon klar.
Vor allen Dingen vom Hintergrund, dass wir ja jetzt irgendwie die größte Dürre wieder haben seit 10, 20 Jahren oder so hier bei uns, also jetzt hier in meinem Ort, wo ich lebe, hat es halt mal ein bisschen genieselt und sonst gefühlt seit 3 Monaten nicht mehr richtig geregnet. Total Wahnsinn, der See, der hier ganz in der Nähe ist, trocknet nach und nach aus, also du hast völlig recht. Wenn ich Kanzler wäre, tatsächlich, also ist ganz viel Richtiges gesagt worden, ich kann grundsätzlich nur zustimmen, alles was Hans gerade gesagt hat zum sozialen Bereich, die Reform der Rentenkassen, die man sicherlich nicht an einem Tag machen wird, auch nicht in der Form machen wird, und die Diskussion um die Beteiligung der Beamten unter anderem da drin zeigt das ja gerade, aber super wichtig, dass man das machen würde. Ich würde tatsächlich neben dem ganzen Vorgeschlagenen auch noch versuchen, klar zu verdeutlichen, dass wir viele Reformen vor uns haben, die irgendwie auch wehtun würden und wehtun werden, aber nur funktionieren, wenn wir das gemeinsam machen und nicht gegeneinander. Also quasi dieses Handreichen allen Demokraten, das wäre schon ein wichtiger Punkt, um irgendwelche Graben zu überwinden, die gefühlt ja immer noch in der Politik da sind. Gucken wir uns an, was gerade zwischen CDU und SPD abläuft. In einer Koalition sich da eigentlich schon wieder gegenseitig aufreiben. Und tatsächlich würde ich als erste Maßnahme, wie gesagt, neben dem ganzen Gesagten, auch versuchen, eine andere Sprachregelung zu finden. Also das Thema Migration, wie es Ian gerade angedeutet hat, das wird nicht mehr als Problem dargestellt, sondern als Lösungsansatz, und so gehen wir daran und nicht, ich stelle mich hin und mache am ersten Tag die Grenzen dicht, sondern ich mache am ersten Tag die Grenzen auf, um zu sagen, hier, wir wollen ein weltoffenes Land sein. Das wäre quasi der Schritt, den ich transportieren würde, auch mit der Hoffnung, dass sich damit dann im Rahmen des Framings ein anderer Umgang mit Migration durchsetzt. Wohl wissend, dass das nicht alleine in der Sprachregelung eines Kanzlers oder eines Bundeskanzleramts liegt oder wie auch immer.
Ja. Ich würde noch eine letzte Sache.
Ich habe mich noch gar nicht geäußert, aber mach
du. Mach du. Du darfst. Es tut mir leid. Es war sehr egoistisch von mir. Ich sag
ja. Okay. Ich dachte schon, das wird jetzt so eine Nein-Du-Zuerst-Geschichte. Also, wenn ich Kanzler wäre, das Problem ist, man hat natürlich nicht die Befugnisse, all das durchzubringen zwingend. Weil man braucht ja, also unser demokratisches System verfügt ja über diverse Kontrollorgane. Dennoch bin ich ein Unterstützer einer Erbschaftssteuer, denn wenn ich tot bin, interessiert mich mein Vermögen nicht mehr. Und das sorgt nur zu einer Anreicherung von Vermögen, die nicht im Sinne der Allgemeinheit steht. Ich habe nichts für das getan, was ich erbe. Dann wäre ich definitiv dafür, radikale Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen, auch im Sinne von langwierigem Fortbestand der Wirtschaft, langwierigem Fortbestand der Gesellschaft. Außerdem ist es meines Erachtens nach unfassbar notwendig für das Fortbestehen des gesellschaftlichen Friedens, für das Fortbestehen einer demokratischen Kultur, dass wir Wohnraum wieder verfügbar machen, auf welchem Wege auch immer, ob man dafür sorgt, dass die Mieten auf ein bestimmtes Maß begrenzt werden, oder ob man dafür, ob man Enteignungen vornimmt, oder ob man einfach mal tatsächlich ein striktes Wohnbauprogramm, soziales Wohnungsbauprogramm durchführt. Das ist mir egal, aber eine dieser Maßnahmen muss ergriffen werden. Außerdem muss dafür, damit das alles funktionieren kann, ein massiver Bürokratieabbau stattfinden, der natürlich in einem Maße bleibt, dass er sinnvoll ist. Bürokratie hat auch Vorteile tatsächlich, eben im Sinne von, dass alles nach rechten Dingen zugeht. Und ansonsten kann ich mich den Vorrednerinnen und Vorrednern nur anschließen, gerade was so Lobbyismus angeht. Und ich glaube auch, was Herr Kabisch gesagt hat, dass man betont, dass wir alle an einem Strang ziehen. Dass wir alle in einem Sinne handeln, und zwar im Sinne, dass es den Menschen in diesem Land gut geht. Und dass wir alle in einem demokratischen System frei und gleich leben können. Das muss man einfach klarstellen. Und ich glaube, das muss man auch vorleben. Und ich sehe aktuell nicht, dass das zwingend in der Politik so gut vorgelebt wird. Und deswegen, ich glaube, so würde ich an die Sache rangehen. Jetzt, RB.
Ja, vielleicht noch eine letzte Sache, die ganz nah vor meinem Herzen kommt und da auch sehr doll liegt. Wenn ich Bundeskanzler werden würde, dann würde ich mich stark dafür einsetzen, dass Deutschland endlich mal wieder was beim ESC reißen kann, weil es geht ja langsam nicht mehr so weiter. Das sage ich, weil heute, kurz nachdem wir hier diese Aufnahme machen, ist das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest. Ich bin gespannt, wie Deutschland sich macht und auch übermorgen. Deswegen, ich hoffe, dass es da besser wird. Ansonsten muss der Bundeskanzler da eingreifen und im Notfall wird ein bisschen singen.
Notfall selber singen.
Ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern notfalls wird einfach die Kompetenzen ein bisschen ignoriert und der Bundeskanzler macht es dann schon. Ne? Das ist nämlich wichtig für unser ganzes Land. Vielen Dank.
Das Gute ist ja, dass beim Erscheinen dieser Folge, das schon lange gelaufen ist, dann können alle einschätzen, wie erfolgreich wir waren.
Nee, das große Finale kommt ja erst noch am Samstag.
Aber ja, und selbst dann immer noch, weil diese Folge ja erst mindestens 2 Wochen danach erscheint. Insofern haben wir noch ein bisschen Luft, aber das ist gut, dann kann man jetzt einschätzen, wie die Beziehungen dazu sind. Und wir können den 15. Platz, den am Ende Baller belegt hat, auswerten. Und den Abgesang und den endgültigen medialen Tod von Stefan Raab. Auch noch gleich dazu. Gut, JV.
Also eine Sache, die ganz wichtig ist, wurde auf jeden Fall noch nicht genannt. Und zwar ist das die Dönerpreisbremse, die ganz dringend her muss. Wenn ich Kanzler wäre, würde ich die sofort einführen mit sofortiger Wirkung. Döner 4 Euro maximal, weil es einfach es widert mich einfach an. Wenn ich war letztens in Potsdam bei, ich glaube, Haveldöner war das, bei dem einen da am Kaufland, an der Kastanienallee. Und da haben mich die Preise einfach nur schockiert.
Wie viel Werbeeinnahmen kriegen wir jetzt dadurch, du?
Ja, stimmt. Könnte ein bisschen was zusammenkommen. Nee,
werden wir bei Fall, Werwolf, würde ich dich jetzt zum Bürgermeister wählen.
8 Euro für eine Dönerbox, unverschämt. Also einfach nur unverschämt. Und es war auch nur eine Dönerbox und kein Dürüm oder so. Von daher, da muss dringend was getan werden. Und da hat auch der Bundeskanzler letztendlich seine Verantwortung nachzukommen.
Ja, die Folge neigt sich jetzt dem Ende, denn wir haben natürlich weitaus mehr Fragen bekommen und wir werden die auch in einer zweiten FAQ-Folge sicherlich noch beantworten. Das sind wir den Hörerinnen und Hörern schuldig. Dennoch muss natürlich RB ESC gucken gehen und deswegen dürfen wir das auch nicht zu lange in die Länge ziehen. Von mir vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Leute, die immer wieder reinschalten und vor allem vielen Dank für die Leute, die Feedback hinterlassen. Es freut uns sehr, dass das bei uns ankommt. Der Link ist in den Show Notes, wenn ich mich nicht täusche. Herr Kabisch packt den da immer rein und wie gesagt, jede Folge immer gern. Früher oder später kommt das tatsächlich bei uns an und ich bin sowohl erfreut über konstruktive Kritik als auch über lobendes Feedback, finde ich beides toll. Und ich glaube, da spreche ich auch für alle anderen Flüsterinnen und Flüsterer. Von mir gibt es ein Bleib politisch und bis bald. Laila Tov, wie man im Hebräischen sagt. Ich hoffe, ich habe das korrekt ausgesprochen. Und falls Herr Kabisch noch was ankündigen möchte für die nächsten Folgen, dann hat er jetzt die Gelegenheit.
Ja, EN möchte noch ganz kurz was sagen und dann moderiere ich ab.
Ja, ich habe sogar um Erlaubnis gebeten, weil wir schon so lang hier sind. Und zwar habe ich eine kleine Bitte auch nochmal an all unsere demokratischen HörerInnen. Man kann nicht alle Menschen lieben, aber respektieren, seid menschlich, respektiert jeden, ganz egal, welche Religion er hat, welche Hautfarbe er hat. Ich bin zurückgekommen, um mit euch zu sprechen und die Hand zu reichen, aber euch zu bitten, dass ihr die Zeitzeugen sein sollt, die wir nicht mehr lange sein können. Wir sind alle gleich, es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Und ich wollte einfach einmal ganz kurz Margot Friedlin ehren, die meiner Meinung nach einfach die größte Frau dieser letzten Jahre und der vergangenen 100 Jahre war. Ich möchte euch alle einbitten, steht für unsere Demokratie ein. Wenn ihr Rassismus auf der Straße seht, rassistische Anfeindungen, meine Fresse, interveniert. Jetzt gerade müssen wir wirklich laut sein. Ich sage das, ich war am Wochenende bei einem Fußballspiel und der einzige Mensch nicht weißer Hautfarbe, ich sage es immer falsch, man kann es da auch nicht richtig sagen, wurde mit dem N-Wort beschimpft und ich musste sofort aufspringen und Bescheid geben dem Trainer von unserem Team, was ich unterstütze. Und ich sehe, dass es keine Konsequenzen dafür geben wird, aber steht dafür auf, steht für die Menschen auf. Jetzt gerade ist es am allerwichtigsten.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich will trotzdem eine Sache ergänzen. Herzlichen Dank an der Stelle, wenn man so eine FAQ-Folge macht, soll man sich auch bedanken. Danke an alle die diese Folgen immer regelmäßig hören. An das Feedback, das hat schon TM gesagt, aber danke vor allem an all diese Bekloppten, die diese Aufnahmen hier möglich machen. Das sind also im Laufe der Jahre genug gewesen, die noch dabei sind, wieder dabei sind oder neu dabei sind. Herzlichen Dank an euch. Danke auch an Hans. Auch das muss man an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, der immer fleißig dabei ist und Zeit freischaufelt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft für uns hier so bringt. Inhaltlich hören wir uns quasi Ende Juni dann wieder mit der letzten regulären Folge in dieser Staffel. Thematisch wollen wir mal gucken, was uns da auf uns zukommt. Und dann wartet die Sommerreihe. Wie angekündigt, wollen wir einen Blick auf die Beitrittskandidaten der EU werfen. Und das ist sehr interessant, weil ein Teil dieser Kandidaten viel diskutiert ist, ein Teil auch nicht. Und da versuchen wir mal über den Sommer uns einen kleinen Überblick zu verschaffen, wie die Lage innerhalb der Europäischen Union soweit ist. Insofern herzlichen Dank auch nochmal an TM und RB für die Moderation heute. Traumhaft, könnt ihr gerne öfter machen, dann kann ich mich zurückhalten. Und sonst übernehme ich einfach TMs Worte, bleibt politisch und bis bald.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.